FAZ
Digitech. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Es geht um die Zukunft der Autoindustrie, der wichtigsten Wirtschaftsbranche Deutschlands. Hier im Studio sitzen Carsten Knob, unser Chefredakteur für digitale Produkte, Alexander Armbruster ist mein Name, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ und als Gast haben wir heute unseren Autoexperten aus der Wirtschaftsredaktion eingeladen, Martin Kropp. Hallo Martin, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo und danke, dass ich dabei sein kann.
In dieser Woche war Autogipfel in Berlin. Die Ergebnisse mau, ein Ministerpräsident, Herr Kretschmann aus Baden-Württemberg, hat sie kommentiert mit den Worten, ich dachte, mir fällt echt die Zeitung aus der Hand. Was wir erstmal gut fanden, weil er natürlich auf jeden Fall eine Zeitung liest und wir haben natürlich auch einen bestimmten Wunsch, welche es sein sollte. Aber Martin, sag doch nochmal gerade, worüber hat er sich denn aufgeregt und was war denn das eigentlich für ein Gipfel?
Also der Autogipfel war ein verabredetes Treffen sozusagen der Autobranche mit den Spitzen der Bundesregierung. Da geht es eigentlich darum, nach dem Dieseldesaster der vergangenen Jahre sozusagen eine Arbeitsatmosphäre wiederherzustellen zwischen Politik und Wirtschaft, um die großen Themen, den Wandel der Autobranche anzugehen, Elektrifizierung, aber auch Digitalisierung mit dem Großthema autonomen Fahren. Und deswegen hatte man sich verabredet. Herr Kretschmann war, und das hatte er auch im Vorfeld schon angedeutet, war sauer, weil er natürlich aus einem Bundesland kommt, wo die Autoindustrie ein großes Standbein hat. Er kommt ja aus Baden-Württemberg, dort sitzen Daimler unter anderem, dort sitzt auch Porsche und viele Zulieferer. Und er wäre halt, glaube ich, ganz gern mit in Berlin dabei gewesen, um auch seine Interessen zu vertreten. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt war das, was Herr Kretschmann und auch viele Umweltschützer zum Beispiel kritisieren, ist, dass es einfach relativ wenig Greifbares gibt, was bei dem Gipfel herausgekommen ist.
Denn eigentlich genau genommen nichts, oder? Wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja. Wenn ich an der Stelle einhaken darf, das sehen nicht alle so, weil die SPD-Parteichefin, also eine der drei, Malu Dreyer, hat danach gesagt, es sei ein gutes und konstruktives Treffen gewesen und alle seien bereit, Tempo zu machen. Also es geht nicht allen so wie Herrn Kretschmann, nur so als Einwurf.
Ja, genau, du hast mich unterbrochen, deswegen war das Ja, was ich gerade eben noch reingesprochen habe, gar nicht als Bestätigung gemeint. Sondern macht ja nichts. Ja. Es war quasi der Auftakt zu, ich wollte anheben zu einer längeren Erläuterung. Ich weiß nicht, ob nichts bei rausgekommen ist oder ob etwas bei rausgekommen ist. Also man hat sich jedenfalls darauf verständigt, einen Masterplan aufzusetzen. Ich habe sowieso langsam den Eindruck, nicht nur in der Verkehrspolitik, sondern auch in anderen Politikfeldern werden jetzt seit neuestem Masterpläne aufgesetzt und dieser Masterplan jetzt nach diesem Autogipfel sieht halt vor, vor allem auf die Ladeinfrastruktur zu fokussieren und die dann auch auszubauen, weil die Politik und die Wirtschaft sagt, das sei wichtig, um die Elektromobilität voranzubringen.
Darf ich noch kurz ein Zitat einwerfen?
Na klar. Ja.
Der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, der ehemalige Ford-Chef Bernhard Mattes, hat zu diesem Masterplan gesagt, Ziel sei, die Ladeinfrastruktur in der Größenordnung auszubauen, wie wir sie brauchen, um bis 2030 7 bis 10,5 Millionen elektrifizierte Fahrzeuge auf der Straße zu haben. Und er war da auch ziemlich begeistert, dass sie diesen Masterplan beschlossen hatten. Darum ging es sozusagen, um diese Frage auch noch zu beantworten, ganz konkret.
Dann gehen wir doch mal auf dieses Thema ein, Ladeinfrastruktur und dieses hohe Ziel. Denn das ist ja tatsächlich eines, wenn man sich Umfragen ansieht, über die wir auch berichtet haben in der Zeitung, ist einer der Hauptgründe, warum Leute heute kein Elektroauto kaufen, dass es nicht genügend Ladestationen gibt, dass sie eben sagen, wir können hier nicht einfach losfahren und wissen, dass wir in allen Intervallen und wo wir da hinfahren, dann auch rechtzeitig wieder aufladen können. Daran hapert es und deswegen sagen sich ja auch die Autohersteller und sagt auch die Politik, okay, wir müssen hier Abhilfe schaffen. Martin, wie dicht ist denn unser Ladeinfrastrukturnetz heute eigentlich? Und was steht denn da jetzt im Raum? Denn es gibt ja sozusagen da mehrere Möglichkeiten, wenn man diese Struktur aufbaut. Entweder kann man sagen, Mensch, es ist ja auch ein Geschäftsmodell, sollen die Unternehmen sich selbst drum kümmern? Oder, und das hat ja auch unsere Autoindustrie im Sinn, der Staat soll sich da beteiligen oder zumindest teilweise beteiligen, wo man ja auch sagen kann, muss es denn sein? Brauchen wir dafür Steuergeld?
Ja, ich versuche es mal zu sortieren. Also ja. Stand Ende März haben wir in Deutschland 17.400 Ladepunkte. Ladepunkte ist nicht zu verwechseln mit Ladesäule, denn eine einzelne Ladesäule kann mehrere Ladepunkte haben, also mehrere Möglichkeiten für mehrere Autos sich dort anzuschließen. Also es sind 17.400. Die sind unterschiedlich verteilt. Also in Berlin gibt es sehr viele, in Hamburg gibt es sehr viele, in Frankfurt gibt es relativ wenige. Die Stadt ist quasi nicht unter den 10 Städten mit den meisten Ladepunkten. Genau, das verteilt sich so. Auf dem platten Land ist es natürlich weniger als generell in Städten. Und so sieht das momentan aus. Es gibt eine Richtlinie von der Europäischen Union, wo ein Richtwert drinsteht. Also es wird gesagt, dass etwa je Ladepunkt es 10 Elektroautos geben kann. Wenn man jetzt schaut, dass es in Deutschland ungefähr 180.000 Elektroautos momentan gibt, also das sind reine Batteriefahrzeuge plus Plug-in-Hybride, deren Batterie für den zusätzlichen Elektromotor sich an so einer Ladestation aufladen lässt, dann liegen wir momentan ganz gut da. Also wir sind unter dieser Quote 1 zu 10, also ein Ladepunkt und 10 Elektroautos, das sieht gut aus. Aber das, was Carsten ja auch schon angesprochen hat, das Hochfahren der Elektroautos und das Ziel bis zum Jahr 2030, 10,5 Millionen Elektroautos im Bestand zu haben, benötigt einfach mehr Ladeinfrastruktur. Und jetzt gibt es eben zwei Punkte. Also momentan, die momentanen Elektroautobesitzer oder Eigentümer vielmehr, die laden hauptsächlich zu Hause. 85% sagt zumindest die Plattform für die Zukunft der Mobilität. Der Ladevorgänge heute finden zu Hause statt. Das sind aber auch in der Regel Menschen mit einem höheren Einkommen, die womöglich, ich kann das nicht bestätigen oder es gibt keine Statistik darüber, aber die womöglich in einem Einfamilienhaus wohnen mit einer Garage, mit einem Carport, die sich dorthin dann für ihr neues Elektroauto eine sogenannte Wallbox gelegt haben, womit man schneller laden kann als mit der Haushaltssteckdose. Und die haben also im Prinzip ihre eigene Infrastruktur, laden vielleicht auch noch beim Arbeitgeber, aber in dem öffentlichen Raum, wo viele Autos ja auch heute schon rumstehen, weil es nicht jeder einen eigenen Parkplatz hat, gibt es eben noch relativ wenig Möglichkeiten. Und diese Menschen möchte man abholen, indem man die Ladeinfrastruktur ausbaut.
Und dann gibt es sozusagen das Zweite, nämlich die Frage, wer soll das denn bezahlen? Da gibt es ja die Möglichkeit, dass die Unternehmen das selbst machen können. Man kann ja sagen, es ist auch ein Geschäftsmodell natürlich. Du baust das auf, Stromtanken kostet dann so und so viel und dann muss halt das Tanken so viel kosten, dass für jemanden, der die Stationen aufbaut, eben eine bestimmte Gewinnmarge abfällt. Und die zweite Möglichkeit besteht darin, dass, und das scheint mir gerade der Fall zu sein, dass die Hersteller sagen, ja gut, wir können das machen wesentlich, aber wir wollen auch staatliche Unterstützung, gerade in den ländlichsten Räumen dieses Landes, wo die einfach dichter besiedelt sind, wo es einfach wenig lukrativ ist, das von unserer Seite aus zu machen. Gibt es da Zahlen, die schon genannt werden und konkrete Forderungen?
Ja, also die Autobranche würde oder hütet sich und würde auch einen Teufel tun, jetzt sozusagen Milliarden zu fordern. Ihr Ruf ist ja momentan nicht der beste. Und deswegen gibt es jetzt keine konkrete Forderung von der Branche an die Politik. Wir brauchen jetzt noch weitere Milliarden. Was aber schon seit 2017 aufgelegt ist, ist ein von der Bundesregierung, damals unter dem damaligen Verkehrsminister Alexander Dobrindt von der CSU, ist aufgelegt ein Ladesäulen-, Ladeinfrastruktur-Förderprogramm. Da fließen 300 Millionen rein. Die stehen bereit. Ich glaube, nach meinem letzten Stand sind etwa 40 Millionen abgerufen davon. Die Idee dahinter ist, die Investitionskosten für die Ladesäule, also das Aufstellen, den Anschluss an das Stromnetz, die Erdarbeiten und so weiter, quasi einen Teil davon zu fördern. Und jetzt hat der heutige Verkehrsminister Andreas Scheuer, ebenfalls von der CSU, gesagt, er würde eben dieses Geld kurzfristig, also das ist zumindest das, was er in das sogenannte Klimakabinett der Bundesregierung eingebracht hat, gerne um 1 Milliarde nochmal quasi steigern. De facto ist es so, der der Bund oder die Bundesregierung zahlt nicht die komplette Ladesäule, sondern eben gibt eine Anschubinvestition, damit eben mehr Unternehmen dann diesen Markt für sich entdecken und sagen, okay, mit der Förderung traue ich mir das zu, Ladesäulen aufzubauen. Es können kommunale Unternehmen sein, es können große Energieversorger sein, es können Tankstellen sein, es können aber letztlich auch Supermarktketten sein, ich nenne jetzt keinen Namen, um keine Werbung zu machen, aber jedenfalls, genau, dafür ist das Geld da und also ein komplett finanziertes Ladeinfrastrukturnetz von der Bundesregierung oder vom Bund oder von den Steuerzahlern letztlich wird es, glaube ich, in Deutschland nicht geben, aber es gibt diese Anschubfinanzierung.
Ja, wäre ja auch eigentlich nicht im Sinne der Sache, wenn das der Staat bauen müsste, weil dann wäre es ja auch ein starkes Signal, dass es eigentlich auch gar nicht so wirtschaftlich sinnvoll wäre, das zu machen, wenn es da nicht Geschäftsmodelle gäbe, bei denen Unternehmen von sich aus sagen, das wollen wir machen, oder Carsten?
Es ist, also wenn man sich überlegt, was für unglaubliches Geld die deutsche Autoindustrie in den vergangenen Jahren verdient hat, ja, bevor jetzt...
Ja, das kommt natürlich
also
dazu,
ja. Also es ist sagenhaft, wie die die Zukunft verschlafen haben und dass ich jetzt an allen möglichen Autohöfen vorbeifahre und Tesla-Ladestationen überall sehen muss, aber nichts aus deutscher Produktion oder also von deutschen Herstellern für deutsche Autos. Es stört mich einfach. Nur es ist ja auch vergossene Milch. Ja, man kann sich darüber ärgern und trotzdem müssen wir in der Zukunft irgendwie vorankommen. Die deutsche Autoindustrie ist für das Land unglaublich wichtig. Es ist ja immer wieder dasselbe, egal ob es Mobilfunk ist oder Ladestationen auf dem Land, muss man irgendwas tun. Letztlich ist es Infrastruktur, irgendwelche Brücken wird man bauen. Ich denke, es wird da auch ordnungspolitisch halbwegs saubere Kompromisse geben können. Aber ganz ohne Staat wird es vermutlich auf dem Land nicht gehen, denke ich auch. Ja.
Ich würde gerne noch was dazu sagen. Du sagst, die Branche hat es verschlafen. Also man muss zumindest dazu sagen, dass es ein Konsortium gibt, Ionity heißt es, was in Europa und auch in Deutschland an Hauptverkehrsachsen gerade dabei ist, Ladesäulen aufzustellen.
Ich weiß, aber die Tesla-Säulen sind schon da.
Die sind schon da, ja, das ist so. Da gebe ich dir recht. Ja, genau.
Ja. Also andererseits kann man da zum Beispiel, könnte man ja sagen, okay, die sind da natürlich, aber Tesla ist trotz allem ja weiterhin nicht das Auto für die ganz breite Masse hier, auch was die Stückzahlen angeht. Wie überhaupt das Elektroauto an sich, das batterieelektrische. Und wir haben über die Ladeinfrastruktur ja jetzt schon gesprochen, aber es gibt ja auch andere Gründe, warum Leute nicht in Hunderttausenden zu Hunderttausenden morgen in die Läden gehen und sich Elektroautos bestellen, weil die Ladeinfrastruktur nicht zureichend ist, weil auch der Preis viel, viel höher ist im Schnitt für vergleichbare Autos mit Verbrennungsmotoren und weil auch die Reichweite auch noch nicht dem entspricht, was die meisten Leute wollen. Also es ist, wenn du sagst verschlafen, dann wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund zu sehen, da ist ein wichtiger Trend in Zukunft, von dem wir vermuten, dass er eine große Rolle spielen wird, aber heute ist natürlich auch die reinen Elektroautos noch nicht so weit, dass die ganz breite Kundschaft sie möchte.
Das ist richtig. Einerseits, andererseits sei der Einwand erlaubt, dass es halt auch im Hier und Jetzt viel zu wenig Autos gibt, die für eine Familie, die sagen wir mal zwei, es gibt ja auch schon genug, die inzwischen drei Autos haben, ja, wo dieses eine Auto, von dem die Familie weiß, das wird wirklich nur für Kurzstrecke eingesetzt. Es wird wirklich nur für den Weg in die Stadt und wieder zurück eingesetzt oder so. Dass da noch viel zu selten in Erwägung gezogen wird, ja, dafür ist vielleicht das Elektroauto doch genau die richtige Wahl. Weil die ganzen Umstände noch nicht da sind, um selbst das ermöglicht zu machen und das Angebot auch immer noch viel zu gering ist. Und den Vorwurf würde ich der Industrie dann schon machen. Weißt du, es wird ja wahrscheinlich noch auf ganz lange Sicht eine Mischung sein von allen möglichen Antriebsformen. Aber dass selbst da, wo der Strom so eine Art Heimspiel hat, dass immer noch viel zu häufig entschieden wird, dass es nicht das Richtige ist, das ist schon traurig. Und Und es fällt den Unternehmen auch auf die Füße. Also guck dir doch an, was in den ganzen Führungsetagen los ist. Ja, jetzt gibt es Spekulationen, wie es bei BMW weitergehen wird. Ja, das ist ja jetzt das Allerneueste mit dem Vorstandsvorsitzenden Krüger. Andere sind vor riesigen Arbeitsplatzabbau, Programm. Ford hat das in dieser zu Ende gehenden Woche gerade jetzt nochmal bekräftigt mit den 12.000, die gehen müssen. Bei Opel ist seit Jahren der Teufel los. Volkswagen stellt den ganzen Konzern auf den Kopf und erfindet sich jetzt irgendwie als Softwarekonzern neu. Ja. Kann man immer sagen, ja gut, passiert ja jetzt.
Ja, ich weiß, ja, also ich teile das auch. Natürlich hätte man wahrscheinlich schon früher drauf kommen können und früher energischer darauf kommen können.
Tut halt weh, wenn der Druck noch nicht so da ist, das zu machen, ne, das erfordert halt eine größere Weitsicht.
Ja, und natürlich mit sehr viel verbunden, wie du schon sagtest, gerade ein Unternehmen wie Volkswagen mit so vielen Mitarbeitern ist natürlich schwer auch umzustellen. Wenn wir davon mal absehen, dass sowieso schwer ist, aus einem Hardware- und Softwareunternehmen zu machen, viel schwerer als umgekehrt, gilt dann da aber nicht nur aus Hardware, Software zu machen, sondern da auch ja eine lange etablierte Technologie im Prinzip nicht zu ersetzen, aber zumindest parallel dazu etwas anderes aufzubauen, denn neben dem Verbrennungsmotor sozusagen das Elektroauto als zweite große Technologie zu etablieren, stellt natürlich auch einige Anforderungen an die Leute, an die Prozesse. Und da wollte ich mal auf einen speziellen Punkt auch zu sprechen kommen, Martin, denn im Elektroauto ist es ja so, die Batterie stellt einen sehr großen Anteil an der Wertschöpfung. Und auch da gibt es ja eine Diskussion in Deutschland, wie das eigentlich sein soll, was wir hier selbst machen müssen. Denn natürlich wollen unsere Autokonzerne oder ist es im Interesse der Konzerne oder in einem volkswirtschaftlichen Interesse auch des Landes, dass möglichst viel Wertschöpfung des Autos in Deutschland bleibt. Wenn die Batterie jetzt das zentrale Element ist, gehört dann aus deiner Sicht die Batterie selbst und dazu gehören auch die Batteriezellen dazu. Was wäre gut? Und dann, ich füge es mal gleich hinzu als Frage, auch wenn es dann vielleicht wieder gleich ein ganzer Schwung ist, dann haben sich ja mittlerweile mehrere Interessenten gleich gemeldet, die hier auch Batteriezellen fertigen wollen. Es gibt chinesische Interessenten, auch Amerikaner, aber mehrere Standorte. Kannst du da mal ein bisschen sagen, wie da der Stand ist und wie wir da aufgestellt sein wollen?
Ja, also die Kompetenz Batterie, Pakete zu bauen und die dann in Autos einzusetzen, ist eine Kernkompetenz, die sich momentan jeder Autohersteller drauf schafft und auch quasi im Haus haben möchte. Also da muss man dazu sagen, eine Batterie für ein Elektroauto ist eben ein Paket aus Zellen, dann gehört aber auch die Kühlung dazu, die Softwaresteuerung, die Verbindung zum Rest des Autos, damit die Batterie, der Strom, der da rausfließt, zum Beispiel das Fahrverhalten auch beeinflusst. So. Und diese Kompetenz eignet sich jeder Autohersteller gerade an, die einen mal mehr, mal weniger. Die einen mehr, die anderen weniger, so muss man sagen, Verzeihung. Und jedenfalls die Zellen kommen momentan noch mehrheitlich
aus Asien.
Also wir haben, du hast China genannt, es gibt Korea, es gibt Japan, das sind sozusagen die drei großen Länder, selbst eben Tesla arbeitet ja mit Panasonic zusammen bei seinen Batteriepaketen, soviel ich weiß, und das ist ja schließlich auch ein japanisches Unternehmen. Jetzt gibt es verschiedene Ideen, auch die Produktion eben aus Asien nach Europa zu verlagern. Also zum Beispiel hat das chinesische Unternehmen CATL angekündigt, am Erfurter Kreuz eine Batteriezellproduktion hochzuziehen, die irgendwann 2021, 2022 anlaufen könnte. Es gibt koreanische Wettbewerber von CATL, die in Osteuropa sich umschauen und dort auch ebenfalls Batteriezellfertigungen aufbauen. Und seit neuestem gibt es ja diese Initiative, eine deutsch-französische Initiative ist das von den beiden Wirtschaftsministern Peter Altmaier und Bruno Le Maire, eben Fördergelder bereitzustellen. In dem Fall, glaube ich, geht es um 1 Milliarde Euro, die dann auch in quasi heimische Batteriezellfertigung fließen soll. Und da ist es jetzt so, dass der letzte Stand ist, dass es wohl 3 Konsortien geben wird. Ein Konsortium hat sich schon im Prinzip lose gebildet. Das ist der französische Autohersteller PSA mit den Marken Peugeot und Citroën und eben auch Opel. Opel gehört ja inzwischen seit mehr als 2 Jahren zu PSA oder knapp 2 Jahren. Jedenfalls, die wollen das zusammen mit einem französischen Unternehmen machen, das heißt Saft. Und es könnte sein, dass sie eben einen Teil des Fördergelds bekommen von Deutschland und Frankreich, um dann in Kaiserslautern am Opel Standort eine Zellfertigung auch aufzubauen. Volkswagen will in Salzgitter eine Zellfertigung aufbauen, bewirbt sich auch nach eigenen Angaben um Fördergelder, könnte das mit einem schwedischen Start-up für Batteriezellfertigung namens Northvolt machen. Und das wäre dann sozusagen, wenn man sagt, das wäre das zweite Konsortium, hätte man zwei. Das dritte, da weiß ich jetzt gerade nicht oder habe ich nicht parat, ob es da schon Spekulationen gibt, wer das sein könnte. Aber damit hätte man sozusagen drei Standorte zusätzlich zu dem von CATL am Erfurter Kreuz, wo dann eben in Deutschland / Frankreich Batteriezellen hergestellt werden könnten künftig. Aber das Ganze dauert. Erstmal müssen sich die Unternehmen finden, dann müssen Standorte gesucht werden, dann muss diese Zellfertigung aufgebaut werden. Also zum Beispiel CATL hat vergangenes Jahr angefangen am Erfurter Kreuz und braucht 3 Jahre, um das hochzuziehen, obwohl die wahnsinnig viel Erfahrung schon mit Batteriezellfertigung haben.
Aber wenn wir mal betrachten, das war zumindest mein Eindruck, dass vor 2 Jahren hier noch auch ganz viele wirtschaftliche Bedenken gab, ob das überhaupt hier rentabel möglich ist. Und dann eben ja auch Altmaier kam und gesagt hat, das macht vielleicht auch der Staat eben mit. Und jetzt aber auch eben auch nicht staatliche oder nicht mit staatlicher Beteiligung unterstützte Interessenten da sind, die das machen wollen. Das ist ja vielleicht gar kein schlechtes Zeichen, oder?
Also es ist kaum zu überschätzen, was da für ein Wandel im zu Ende gehenden Halbjahr stattgefunden hat, weil Volkswagen-Chef Diess hatte in einer Pressekonferenz beim Weltwirtschaftsforum in Davos Ende Januar sich noch extrem skeptisch zu diesem ganzen Thema geäußert. Ja, er hat da zwar in dieser Pressekonferenz diese Softwarestrategie angekündigt und dass im Vorstand jemand auch dafür jetzt zuständig sein würde und, aber zu diesem Thema Batterien in Deutschland, das war sehr, sehr, sehr verhalten. Und wenn man sich überlegt, was jetzt seit Ende Januar bis Ende Juni in der Diskussion passiert ist, das hätte ich nach der Pressekonferenz nicht erwartet. Und offenbar Herr Diess auch nicht. Die Politik hat da richtig, richtig Druck gemacht. Also aus der Industrie selber wäre meiner Meinung nach da nicht so viel gekommen.
Ist es denn ein Risiko, wenn wir jetzt sehr, sehr stark darauf setzen, also auf das batterieelektrische Fahren? Es gibt ja sozusagen, wenn man sich Alternativen zum Verbrennungsmotor sucht, dann nicht nur eine einzige, die technisch denkbar ist, sondern mehrere. Und jetzt darauf richtet sich schon ein sehr, sehr starker Fokus jetzt natürlich. Man kann sagen, okay, wenn da jetzt, also ich glaube, kann man wie bei jeder Technologie sagen, auch bei Computerchips zum Beispiel, wenn dann immer mehr Leute anfangen, das herzustellen, da immer mehr Geld reinfließt, dann wird man da mehr Erfahrung machen, dann wird man das Ganze verbessern. Dann am Ende ist es ja zum Beispiel auch ein Grund, warum Moore's Law zum Beispiel entstanden ist in der Computerbranche. Ist ja nicht so, weil es ein Naturgesetz wäre wie die Newtonschen Gesetze, sondern auch einfach, weil es plötzlich eine Mainstream-Technologie war, auf die sich ganz viele draufgesetzt haben und woran die meisten forschen, da gibt es auch dann mit der höchsten Wahrscheinlichkeit den größten Fortschritt. Also es wird wahrscheinlich schon Fortschritte geben in der Batterietechnik, wie man das besser machen kann, wie man bessere Batterien, die längere Laufzeiten ermöglichen und so weiter herstellen kann, wie man das auch kostengünstiger über die Zeit machen kann. Aber es ist trotz allem ein starker Fokus auf eine Technologie und vergleichsweise stärker und andere lässt man vielleicht auch ein bisschen dabei runterfallen. Ist das richtig so? Ist das ein Risiko?
Also ich denke, es ist so, dass quasi, also über allem stehen ja immer die Klimaziele, also Paris 2050, im Prinzip die Erderwärmung aufzuhalten und dann die industriespezifischen Ziele der Autoindustrie, den CO2-Ausstoß zu minimieren. Die Branche sagt zumindest, der schnellste und wirtschaftlich effizienteste Weg, diese Ziele zu erreichen und den CO2-Ausstoß aus dem Verkehr massiv zu senken, geht nur über Elektromobilität. Volkswagen ist da ja ganz vorne dabei und hat sich auf diese Straße begeben, also sehr, im Prinzip mit sehr viel Werf und auch öffentlichen Auftritten und hat gesagt, die batterieelektrische Mobilität ist die Zukunft. Fakt ist, die legen natürlich nicht andere Techniken beiseite. Also es gibt ja noch die Brennstoffzelle. Man muss mal überlegen, was mit synthetischen Kraftstoffen passiert. Das sind ja Kraftstoffe sozusagen, die mit normalen Verbrennungsmotoren funktionieren. würden, die müssen nur synthetisiert werden und da fließt auch jede Menge Energie momentan rein. Aber letztlich, dadurch, dass sie halt quasi synthetisiert werden, haben sie halt einen geringeren CO2-Ausstoß. Oder es kommt halt einfach auch darauf an, welche Energie da reinfließt. Wenn da Solarstrom reinfließt für die Synthese, dann ist quasi der CO2-Aufwand für diese Kraftstoffe null. Mhm. So, das sind diese drei Sachen. Ich kenne im Prinzip keinen Autohersteller, der sagt, wir hören jetzt schlagartig auf, an der Brennstoffzelle zu forschen, nur weil wir jetzt Ladesäulen aufstellen und sagen, 2030 gibt es 10,5 Elektroautos. Also alles passiert parallel und ich halte persönlich auch diese Technologieoffenheit für sehr wichtig. Ja? Also keiner hört auf, an allen Antrieben zu forschen. Es wird ja selbst auch noch am Verbrennungsmotor weiter geforscht, um den effizienter zu machen. Ja, der ist ja auch wichtig.
Der bleibt ja auch noch, wie wir auch schon jetzt in dieser Runde besprochen, noch eine Weile so ist wichtig. Und genau, also sollte die Brennstoffzelle tatsächlich irgendwann das Überzeugende sein, und es ist nicht ausgeschlossen, dass da nochmal so ein richtig...
Bosch zum Beispiel, ne? Sie hat ja sich darauf fokussiert jetzt.
Noch. Dann ist es halt so, ja, und das wäre vielleicht sogar eine gute Nachricht, ja, weil es irgendwie in sich schon eine sehr, sehr schlüssige Technologie ist, wenn man jetzt mal von diesen ganzen nicht ganz geringen Problemen, die Techniker noch zu lösen haben, absieht. Es ist ein Dilemma für die Konzerne. Es kostet ein wahnsinniges Geld und Volkswagen hat sich halt entschieden, jetzt eine unternehmerische Wette auf die Elektromobilität einzugehen. Andere fahren also noch etwas deutlicher mehrgleisig. Ist ja auch ganz interessant, wie die sich jetzt unterschiedlich unternehmerisch positionieren. Ja, die einen machen voll elektrisch, die anderen...
Also batterieelektrisch meinst du?
Setzen auf eine Flotte, wo sie sagen, wir machen erstmal jetzt viel Hybrid in die Flotte rein, weil das vielleicht doch eine Übergangstechnologie mehr ist noch, als man zwischendurch geglaubt hat und. Aber so ist halt ein Wettbewerb, das ist ja schön. Ja, Hauptsache, es bewegt sich überhaupt irgendwas. Ja.
Martin, der eine Autogipfel ist zu Ende. Auch da gilt ja so ein bisschen, nach dem Autogipfel ist vor dem Autogipfel. Kannst du uns noch einen kleinen Ausblick geben, was aus deiner Sicht jetzt die nächsten wichtigen Etappen sind, die in diesem Jahr noch bevorstehen?
Ja, ich will das mal versuchen. Also was ich so gehört habe, ist es so, dass man sich eben weiter trifft. Jetzt, ich finde das Wort Autogipfel, vielleicht müssten wir uns da auch mal selbst hinterfragen. Also,
ich kann sagen, es ist ja vieles schnell ein Gipfel.
Ja, eben, heutzutage gibt es jede Menge Gipfel. Also diese Spitzentreffen sind vereinbart worden, sie regelmäßig abzuhalten, eben zwischen Politik, in dem Fall jetzt zwischen der Bundesregierung aus SPD und Union und der Branche. Ich persönlich, jetzt kann man natürlich wieder Filz und Kungelei rufen, aber ich persönlich halte das angesichts des Wandels, vor dem die Autobranche und ihre immerhin mehr als 800.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen, für essentiell, dass da ein Austausch stattfindet. Also vielleicht bevor man jetzt eben da gleich schon wieder den Lobby-Vorwurf zieht, sollte man das eben auch im Hinterkopf haben. Man trifft sich wohl im Herbst wieder zu einem, ich nenne es jetzt einfach mal Spitzentreffen. Und dort soll dann eben das, was also dieser Masterplan in Details gegossen werden. Also worüber wir jetzt auch zum Beispiel, wir haben jetzt viel über öffentliche Ladeinfrastruktur gesprochen, genau, was wir ja zum Beispiel noch gar nicht berührt haben, weil einfach ja auch die Zeit nicht reicht, ist die private Ladeinfrastruktur. Es soll ja auch zum Beispiel das Mietrecht und Wohneigentümerrecht angepasst werden, damit es einfacher wird für dich oder mich oder Carsten, eine Ladesäule in eine Garage von einem Mehrfamilienhaus zu bauen, denn bisher jeder, der quasi in einer Wohnungs- oder Wohneigentümergemeinschaft ist, weiß es. Für solche Entscheidungen braucht es Einstimmigkeit und dieses Prinzip soll zum Beispiel gelockert werden, damit man nicht auf ewigen Wohneigentümergemeinschaftssitzungen immer wieder damit anfangen muss, sondern damit es einfach schneller geht und diese regulatorischen Prozesse, ich finde, da kann eben dann auch Verkehrspolitik oder auch Bundespolitik was bewirken, wenn man das entschlackt, vereinfacht und eben einfacher macht und unkomplizierter macht, dann kann das was bringen. Und ich denke, das wird dann im Herbst besprochen werden, welche konkreten Schritte dann weiter gemacht werden. Vielleicht wird dann auch nochmal gesagt, wie viel Geld sozusagen aus Staatsgeld in die Ladeinfrastruktur fließt und vielleicht ob auch die Unternehmen was dazugeben. Ich halte das nur eben angesichts auch dieses Unternehmens Ionity, was ja von unter anderem BMW, Daimler, Volkswagen und Ford gemacht wird und das jetzt schon Ladesäulen aufstellt, halte ich es für schwierig, dass die Branche jetzt mit ihr Geldsäckel aufmacht und mit großen Summen dann beim nächsten Treffen rüberkommt, wo sie sagt, okay, wir bauen für die und die Milliarden zehntausende Ladepunkte.
Und weil du ja mit Herrn Kretschmann aus Baden-Württemberg angefangen hast, können wir gegen Ende den Herrn Kretschmann ja auch nochmal einführen. Der hat sich ja nicht nur wegen der vermeintlichen oder tatsächlichen Ergebnislosigkeit aufgeregt, sondern auch, weil die Länder eben nicht beteiligt waren. Und ihm geht es schon sehr stark darum, dass die Bundesländer, in denen Autofabriken in Deutschland stehen, bei diesem Gesprächsprozess nicht außen vor bleiben. Ja, und da ist er sich dann halt eben auch einig mit einem Stefan Weil aus Niedersachsen, SPD, mit Markus Söder aus Bayern, CSU.
Der dabei war, wenn ich sagen darf, weil er ja natürlich als CSU-Chef zum erweiterten Kreis der Bundesregierung.
Genau. Aber wer eben auch nicht dabei war, war
Kretschmann an der Regierung beteiligt.
Armin Laschet, Nordrhein-Westfalen, Ford, Volker Bouffier, Hessen, Opel. Die waren halt nicht dabei, ja, und das Autoland Baden-Württemberg eben auch nicht. Und also möglicherweise hat Herr Kretschmann da nicht ganz Unrecht.
Ja. Umweltverbände waren aber auch nicht mit dabei. Also ich finde, es muss
klar.
Es
muss ja auch nicht immer jeder
einladen. Ja, aber wenn ich nur eine persönliche Meinung loswerden darf, also wenn sozusagen das gesamtgesellschaftliche Ziel ist, den Klimawandel aufzuhalten und die Erderwärmung zu stoppen, dann muss eben auch gesamtgesellschaftlich, und da gebe ich dir recht, Carsten, diskutiert werden. Es darf dann halt nur nicht dazu führen, dass zu viele Köche den Brei verderben und alles zerredet wird.
Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir Sie auf den Stand gebracht haben, in welchem Umbruch sich Deutschlands wichtigste Wirtschaftsbranche befindet, was die wesentlichen Herausforderungen sind, sowohl die wirtschaftlichen als auch die technologischen. Martin, dir ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dabei gewesen bist in dieser Woche.
Gern.
Wir halten Sie natürlich weiter auf dem Laufenden in unseren digitalen Angeboten, in unserer FAZ Digitech App, deren Bestandteil auch dieser Podcast ist, über unsere F-Plus-Angebote, die FAZ.net-Internetseite natürlich und auch über unsere Printprodukte, die FAZ-Tageszeitung, Sonntagszeitung und Woche. Haben Sie einen guten Start in die hessischen Sommerferien, wenn Sie in Hessen wohnen. Ansonsten eine schöne Urlaubszeit. Und für alle die nicht wegfahren, beziehungsweise die nächste Woche reinhören wollen, auch da gibt es natürlich, wir machen keine Sommerpause, einen Podcast. Haben Sie eine gute Zeit und eine gute Woche. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.